Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Gesprochen habe ich heute mit Dennis Josef Mesek und ich habe mich total gefreut, dass ich dieses Gespräch für euch hier aufnehmen konnte. Ich denke, so seit spätestens letztem Jahr ist er mehr oder weniger bei jedem vielleicht bekannt. Wir sprechen auch über seine Installation It Is Like It Is, aber auch über noch andere Projekte und über ihn als Künstler. Seid also gespannt und die Folge gibt's nach dem Intro. Guten Morgen, Dennis. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe viele, viele Fragen, daher denke ich, starten wir direkt. Für mich persönlich ist es ja auch immer interessant, so ein bisschen den Werdegang zu skizzieren. Ich habe gelesen, dass du dich in jungen Jahren schon mit Kunst beschäftigt hast. Und wie würdest du für dich beschreiben, entstand dieses Interesse für dich an Kunst? Beziehungsweise du hast, glaube ich, auch mit der Malerei erst gestartet. Wie war das für dich?
Ja, der Auslöser war tatsächlich eine nicht so gut endende Beziehung. Dieser Stress aus der Beziehung raus hat irgendwie den Knoten platzen lassen, dass ich irgendwas verarbeiten musste und habe dann angefangen, kleinere Arbeiten zu machen. Habe erst mit kleinen Gegenständen gearbeitet, so Ready-Mades und habe nachher mit Malerei angefangen. Aber so wirklich dann, dass sich das so wirklich in dieses professionellere entwickelt hat, also in den ersten Zügen dann, als ich jung war. Das war wirklich dann durch eine gescheiterte Beziehung tatsächlich.
Oh, ja. hattest du damals schon ähnliche Themen auch in der Malerei, wie du sie jetzt hast? Oder ist das ist natürlich auch ein Prozess, nehme ich an. Ja. Wie waren da sozusagen die Themen am Anfang? Also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt auch die Trennung, hast du die damit auch verarbeitet oder war es jetzt einfach nur der Auslöser, dass du gestartet hast? Oder
ja, die Verarbeitung ist natürlich auch immer mit dabei. Aber das waren jetzt nicht so, dass dann irgendwelche Herzschmerzobjekte da rausgekommen wären oder so. Das war dann eher auch so Beschäftigungstherapie wahrscheinlich, ne? Dass man so ein bisschen nachdenken konnte, während man da gemalt und gearbeitet hat. Und nachher dann natürlich auch, also ich habe die Sachen dann auch im Internet verkauft und es war dann natürlich auch eine Einnahmequelle. So, die sich daraus ergeben hat. Damals gab es dann noch nicht so viele Künstler, die sich selber im Netz vermarktet haben. Und habe ich dann eine lange Zeit sehr, sehr gut von leben können.
Ja, das ist doch schön, weil ja. Man sagt ja auch oft brotlose Kunst. Also es ist nicht immer so.
Nee, aber leider nicht.
Es gibt auch zu gute Arbeiten. Also alle können sich mal mit Kunst entdecken. Finde ich eine gute Sache.
Ja, Kunst ist entweder unter- oder überbezahlt, habe ich mal gehört.
Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt von jetzt sprechen, wie würdest du beschreiben, beginnst du deine Arbeit? Also mit welchem Impuls passiert das heutzutage? Ist das jetzt mehr auch, also es ist ja schon irgendwo auch eine Berufung geworden. Ja, das würde mich mal interessieren.
Ja, die sind alles dynamische Prozesse. Auch die Herangehensweise, also die Sachen werden jetzt auch jetzt in den letzten Monaten immer persönlicher, habe ich das Gefühl, dass immer mehr so persönlichere Sachen zum Vorschein kommen. Das sind Herangehensweisen, also es fängt an, dass man halt eine Idee hat und dann dynamisch da dran geht. Also ich halte dann nicht an der Idee, an dem Bild fest, sondern lasse ich das einfach entwickeln über die Zeit. Aber ich habe so mitbekommen, so die besten Sachen eigentlich entwickeln sich so nebenher im Atelier. Also ich habe dann so, dass ich einfach so Sachen beiseite stelle und dann setze ich da noch einen Hut drauf, unbewusst, und dann ziehe ich da noch irgendeine Maske drüber oder so, und irgendwann nach einem halben Jahr schaue ich mir das dann an und denke mir so, wow, da ist so nebenher was ganz extrem Persönliches entstanden, ohne dass ich da jetzt wirklich drüber nachgedacht habe oder Kunst schaffen wollte, ne? Das ist ja schon, wenn man mit dem Gedanken dran geht, so ich will jetzt irgendwie hier Kunst erschaffen, das ist ja dann schon irgendwie zum Scheitern verurteilt. Also die besten Sachen sind echt so, wenn man halt nicht nachdenkt, die so zufällig entstehen, wo man wirklich so sein Unbewusstes sprechen lässt. Aber ich bin natürlich auch zielorientiert, also das sind halt so die prozessorientierten Sachen, aber ich arbeite halt auch zielorientiert, dass ich halt so auch Vorstellungen habe von Ideen, von Objekten. Es gibt jetzt eine Atmungsmaschine, die ich gebaut habe. Das ist so ein Gebläse im Prinzip, die so einen riesigen 2,20 Meter großen Luftballon immer wieder aufbläst, Luft rauslässt, wieder Luft reingibt in regelmäßigen Abständen. Und das ist wie so eine Atmung. Das ist im Prinzip zu dem Thema Raum einnehmen und Raum wieder hergeben. Das sind natürlich dann so, ist natürlich auch immer im Prozess, verändern sich natürlich auch Sachen, aber da gibt es natürlich dann auch ganz klare Vorstellungen von Beginn an, wie das halt ausschauen soll. Aber ich mache beides, also wirklich Prozess- und zielorientierte Sachen. Das ja. Entscheide ich halt immer. Ich habe halt viele offene Arbeiten im Atelier, also ich würde auch nie sagen, dass eine Arbeit wirklich fertig ist oder so. Wenn die dann ein halbes Jahr da steht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich dann nochmal da dran gehe, weil sie sich irgendwie wieder in meinem Kopf verändert hat, weil da wieder irgendwas dazu oder weg möchte. Ja, insofern ist das alles also ein sehr, sehr offener Prozess.
Das glaube ich. Jetzt habe ich auch gelesen, dass du jetzt nochmal angefangen hast zu studieren, ist das korrekt? Mhm. Und zwar Bildende Kunst an der Alanus Hochschule. Und jetzt natürlich dann mit dem, was du gerade beschrieben hast, erstmal die Frage, inwieweit man in der Uni frei arbeiten kann. Weil ich stelle mir das von meinem Studium halt immer sehr vor, dass man irgendwo schon so eine Ecke getrieben wird. Ich weiß es jetzt nicht, wie es bei Bildender Kunst ist, ob das ein bisschen freier ist oder ob du da schon Vorgaben haben musst, die eventuell deine Bildsprache verändern könnten.
Also wir haben halt Epochen, in denen wir arbeiten. Ne? Also dann ist im Prinzip das Grundthema Raumgestaltung vorgegeben oder Landart oder freie Malerei oder so. Aber gerade auch an der Alanus, ist halt eine anthroposophische Hochschule, das ist halt schon alles sehr, sehr frei gehalten. Also da kannst du dich wirklich als Künstler komplett frei entfalten, gerade auch auf dem schönen Gelände, wo die Bildhauer sind in Alfter. Das ist so oben auf dem Berg im Wald. Da kann man schon irgendwie richtig loslassen und frei arbeiten. Die lassen einem auch den Space, sodass man als Student sich da frei entwickeln kann.
Genau, das hatte ich irgendwie auch gehört, dass es da irgendwie so ganz andere Möglichkeiten mal gibt, als man das jetzt vielleicht von klassischen Unis kennt. Und deswegen hatte ich ja auch irgendwie mir notiert, wie es zu dieser Wahl gekommen ist. Aber jetzt hast du ja auch schön beschrieben, dass du da natürlich was gefunden hast, was für dich gut passt und wo du dich dann auch weiterhin so entfalten kannst. Hm.
Ja, man muss auch immer unterscheiden zwischen der klassischen Akademie, wo dann oft, ich sag's jetzt einfach mal überspitzt, wo dann ein Stillleben in den Raum gestellt wird und alle Studenten müssen dann dieses Stillleben nachmalen oder nachplastizieren. Das ist halt ganz anders. Ne? Also die Alanus Hochschule im Gegensatz zu einer klassischen Akademie.
Ja, schön. Kommen wir jetzt zu einem Thema, wo ich ja ganz brenne, weil ich habe das ja auch gesehen. Ich glaube, da bin ich nicht die Einzige mit. Und zwar, es geht jetzt erstmal kurz als Einleitung zu Kunst im öffentlichen Raum. Also ich habe mich damals auch mal mit Kunst im öffentlichen Raum beschäftigt, also kunsthistorisch, und bin da auf eine Definition gestoßen von einer Kunsthistorikerin, die heißt Rosalind Deutsche, die ist mittlerweile, glaube ich, auch schon über 70. Und die hat damals definiert, dass Kunst im öffentlichen Raum immer eine politische Funktion beinhaltet. Das, was ich jetzt von dir kenne oder als erstes gesehen habe, wo wir gleich zu kommen, ist ja prinzipiell schon das, was sie sagt. Aber würdest du grundsätzlich dem zustimmen oder würdest du auch sagen, es gibt Kunst im öffentlichen Raum, die sich jetzt nicht politisch orientiert?
Immer, also es gibt alles, also ne, egal woran man denkt auf dieser Welt, es wird es wahrscheinlich geben, und genauso wird es auch Kunst im öffentlichen Raum geben, die nicht politisch ist, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, es können ja auch einfach, es gibt ja auch viele Künstler, die einfach schön arbeiten wollen, die etwas Schönes erschaffen wollen, ohne da jetzt eine grundlegende politische oder sonstige Message halt oder religiöse Message hinterhaben zu wollen. Also da denke ich mal, vielleicht hat sich da auch die Zeit gewandelt, dass das halt in einem gewissen Jahrzehnt so gewesen ist, aber ich denke mal mittlerweile ist es sehr, sehr dominant, denke ich mal, so die politischen Statements, gerade im öffentlichen Raum, wenn es Kunst angeht. Aber ich denke mal, dass man das jetzt nicht in Stein meißeln könnte, diese Aussage.
Genau. Ja, ist auf jeden Fall mal spannend zu sehen. Jetzt kommen wir zu deiner Installation, die ich letztes Jahr auch gesehen habe. Ihr wart ja auch in Frankfurt, schön.
Mhm, ja, an der EZB-Bank.
Ja, genau. Also ich denke, seit spätestem letzten Jahr ist irgendwie dein Name auf jeden Fall mindestens überall bekannt. Also das, was ich auch gesehen habe. Tatsächlich habe ich viel bei Instagram in den Stories diese Installation gesehen und bin dann echt auch direkt zur EZB und habe gesagt, okay, ich gucke mir das an. Mhm. Insgesamt bist du durch 36 große Städte in Deutschland, glaube ich, rumgekommen, hast sie da aufgestellt, hast 111 Schaufensterpuppen mit weiß-rotem Absperrband umgewickelt. Mhm. Und das, was ich im Nachgang halt gelesen habe, ist, dass sich diese Installation thematisch mit der Corona-Krise auseinandergesetzt hat. Mhm. Jetzt natürlich die Fragen, welche Überlegungen du dir vorher dazu gemacht hast und beziehungsweise wie kam es zu der Umsetzung und auch natürlich die Idee, von der Umsetzung in den öffentlichen Raum zu gehen und nicht nur in der eigenen Stadt, also quasi vor deiner eigenen Haustür, sondern halt auch wirklich in vielen Städten die Installation zu zeigen, zugänglich zu machen, genau.
Ja, auch ein sehr dynamischer Prozess, weil ja auch keiner wusste, wie es sich mit Corona verhält, ne? Wie sich Corona entwickeln würde, wie lang uns dieses Thema halt beschäftigen wird. Es fing halt an, dass sie die Uni ihre Pforten geschlossen hat, dass wir nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen konnten, sondern dass das Ganze auf Zoom verlagert wurde. Und dann fing ja auch an, dass so zum Beispiel die Spielplätze mit so Flatterband, die Geräte mit so Flatterband absurderweise so extrem eingewickelt wurden, dass das schon eigene Kunst war in meinem Auge, wie dann teilweise sich die Beamten da, die Stadtverwaltung da Mühe gegeben hat, das einzuwickeln. Und ich bin dann halt mit einer Kamera auch rumgefahren und habe dann zwischen Köln und Bonn die Spielplätze fotografiert oder die einzelnen Spielgeräte, weil mich das so fasziniert hat. Und in meinem Atelier steht auch immer noch der Urvater von den ganzen Installationen mit den Schaufensterfiguren. Und der ist halt mit so bunten Aufklebern beklebt. Und ich fahre leidenschaftlich gern Mountainbike. Und als ich dann kurze Zeit nach dem Fotoshooting dann mit einem Mountainbike im Wald unterwegs war, kam mir der Gedanke, doch mal eine Schaufensterfigur mit diesem rot-weißen Flatterband zu umwickeln. Gesagt, getan. Ich habe auch dann direkt, die Idee hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich war mir dann auch zu dem Zeitpunkt sicher, dass ich noch so ein Klebeband im Atelier habe, Schaufensterpuppe sowieso. Und bin dann auch direkt ins Atelier geflitzt. Leider hatte ich dann kein Rot-Weiß, oder ich habe es zumindest nicht gefunden vor Ort, und bin dann zum Baumarkt und kurze Zeit später war dann auch die erste Figur eingewickelt und das hat schon so einen Gänsehauteffekt gehabt. Also das war wirklich irgendwie, ist die so menschlich geworden, diese Figur dadurch. Also im Gegensatz zu der ursprünglichen Schaufensterfigur, dass ich dann auf die Idee kam, okay, da wickelst du mal noch eine zweite ein und eine dritte und irgendwie hat sich dann dieser ganze Prozess entwickelt, hab dann Kommilitonen gefragt, ob sie mir vielleicht helfen könnten, da ein paar Figuren einzuwickeln und ich bin halt nur noch eine Woche lang oder so durch die Gegend gefahren und habe halt aus allen Himmelsrichtungen Schaufensterfiguren dann rangekarrt. Es sollten zuerst 20 werden, der ist die eine, dann wollten es 5, dann 20, dann hatte ich irgendwann von einem Hobbybaumarkt hier in der Gegend, der seine Pforten geschlossen hat zu Corona, und der hatte immer so eine Karnevalsabteilung mit so uralten Schaufensterpuppen, also ganz gruselig, auch so 30 Jahre alt teilweise und fürchterlich geschminkt, aber das sieht man ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr, und die habe ich halt sehr günstig bekommen und das waren irgendwie aus 6 Filialen und einem Zentrallager irgendwie so 80 Figuren oder so, die ich sehr günstig bekommen habe, und da ist dann halt die Idee so herangewachsen, habe ich gesagt, okay, da machst du jetzt 100 Stück von und dann haust du die an die Uni oben, stellst du an die Uni, die ist ja leer, die ganzen Studenten sind weg, das ist bestimmt ein Hammerbild. War es dann auch, und das ist dann auch durch die Kolloquien an der Uni gegangen und wurde mit den Professoren und den Studenten der höheren Jahrgänge, die haben die Arbeit dann auch besprochen, und ich habe das dann auch die Fotos davon einem guten Freund und Nachbar erzählt. Und er sagte, ja, aber gut, dann steht das da oben an der Hochschule. Da sieht es aber keiner, ne? Außer die Studenten jetzt vielleicht bei Zoom oder sowas, aber da stehen die jetzt da rum und du musst damit mal hier in den öffentlichen Raum gehen, stell dich damit mal irgendwo in eine Stadt oder so. Und dann, oh Gott, das war für mich der erste Gedanke, war halt total entsetzlich, sich dann irgendwie so, ich nenne es immer ganz gern, sich nackig auf den Dorfplatz stellen, ne? Wenn man so mit seiner Kunst, mit seinem Inneren da so loszieht. Aber ich habe es dann gemacht. Also einen Tag später, 2 Tage später haben wir die ganzen Figuren eingepackt und haben die dann in Bonn auf den Münsterplatz gestellt. Und das war halt so eine Resonanz. Das war so extrem, wie die Leute da drauf reagiert haben. Ich habe ja an dem Tag auch direkt an der ersten Aufstellung von einem Kolleg in Bonn ein Stipendium bekommen. Ich habe ganz viele Leute an dem Tag kennengelernt. Die Gründerin und Direktorin vom Frauenmuseum ist dann vorbeigekommen. eine Dozentin von mir hat mich dann da besucht und also es gab sehr, sehr viel Zuspruch dazu, dass die Leute das halt wirklich, ja, dass die sich darin wiedergefunden haben und dass ich dann gesagt habe, okay, wenn das jetzt hier, dann müssen wir einfach mal irgendwie, also ich hatte immer so ein Bild vor Augen, die Figuren vorm Reichstag in Berlin, so, das war, das hat sich irgendwie, weiß ich nicht, zu welchem Zeitpunkt das entstanden ist, aber da standen sie dann 2 Tage später auch, also nach Bonn haben wir dann, haben wir die Figuren dann abends eingepackt und 2 Tage später stand die Installation dann wirklich dann in Berlin vorm Reichstag, guerillamäßig sind wir einfach dahin und haben die dann da aufgebaut und mal guckt, was so passiert. Ja, also total dynamischer Prozess, also ein total schöner dynamischer Prozess, wo man zu keinem Zeitpunkt wusste, wie sich das weiterentwickeln würde. Also das, also hätte man mir gesagt, dass du ein Jahr lang irgendwie, also es waren jetzt, wie du sagtest, da 36 oder also knapp 40 Standorte, also 40 verschiedene Städte mit insgesamt, ich glaube jetzt auch, wenn man nur allein die Fotostops nimmt, also die Fotoshootings auch dazu, sind das irgendwie 140 Standorte. Das hätte ich nicht, also das hätte ich nicht für möglich gehalten. So, das allein vom Organisatorischen, vom Logistischen her oder sowas, wenn man das immer so sich im Vorfeld alles ausgedacht hätte, dann hätte einen das erschlagen. Dann hätte man wahrscheinlich gesagt, nee, komm, das jetzt und Corona und dann noch die Uni nebenher und man muss ja auch noch so Geld verdienen und das kriege ich auf keinen Fall hin. Aber da das alles so dynamisch war, hat sich das echt, so war das echt ein Selbstläufer, wo man nur gucken musste, dass man irgendwie dabei bleibt.
Definitiv. Also logistisch stelle ich mir das ja auch ein bisschen schwierig vor, bezüglich jetzt Genehmigungen oder so. Da habt ihr das einfach so gemacht.
Ja, ich sage ja, dass die ersten, das waren so Guerilla-Aktionen, ja. Die wir dann einfach dann in der Stadt aufgestellt haben. Dann habe ich angefangen, so nach der 10. Aufstellung mit den Kulturämtern und Ordnungsamt zu sprechen, aber das war wirklich teilweise, also manche Städte wirklich mit offenen Armen empfangen, schnell die Genehmigung, aber es gibt dann doch so ein paar Spezies, die haben sich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt, diese Installation, dass ich die Installation da nicht zeigen darf, also sie haben sich wirklich alles Mögliche einfallen lassen von der Stadt Essen, die wirklich geschrieben hat, ja nee, das wäre in Essen nicht erlaubt. Die Stadt Essen ist halt im Vorfeld schon darauf bedacht, die Abnutzung der Gehwege und Bordsteine zu minimieren.
Okay.
So, das, das habe ich schriftlich bekommen, ne, wo ich mir echt so denke, what? So die Abnutzung der Gehwege und Bordsteine. Das hört sich so an wie, du atmest uns die Luft weg oder so, ne? Oder München auch, so ganz speziell. Also München war auch so ein Kandidat. Also da konnte ich machen, was ich wollte. Also da bin ich sogar noch an den Kunstverein München rangetreten, ob sie mir helfen können. Nee, können sie nicht, keine Zeit. Also das war wirklich ein Staffellauf oder wie man das nennt, Hürdenlauf. Und dann bin ich dazu übergegangen, dann habe ich dran gedacht, so hey, bei der ersten Station in Bonn, das war halt auch nicht erlaubt, aber da kam halt die Polizei von der Stadt Bonn und hat halt gesagt, okay, wenn sie hier bleiben wollen, dann machen wir hier einfach eine Spontan-Demo draus.
So, okay.
So, dann ist das ihr Demonstrationsmittel, diese 111 Figuren und dann schreiben wir das jetzt auf und dann ist das gar kein Problem und dann dürfen sie hier auch bleiben und ich dachte mir so, ja, wow. Und das hatte ich aber irgendwie nicht mehr so ganz parat auf dem Schirm gehabt und irgendwann kam das halt wieder, als ich da mit den Kulturämtern mich darum geärgert habe. Irgendwie, da dachte ich, ja komm, jetzt, oder die Stadt Münster auch, ne, sagte dann irgendwie, ja nee, wir zeigen hier nur Kunst, die so mindestens das Niveau hat von dem, was auch sonst in Münster da gezeigt wird, ne? Wo auch so pam, so eine Klatsche gekriegt hat, wo man sich echt dachte, wow, ja, vielen Dank. Aber dann dachte ich mir auch so, als Münster das gesagt hat, irgendwie dann 2 Tage später habe ich es denen auf den Domplatz gesetzt und bin da auch den ganzen Tag geblieben. Polizei kam auch vorbei, fand das auch gut und haben das zwar aufgenommen dann, aber da hat keiner uns verjagt oder so oder irgendwas. Wir haben dann da gestanden. Ja, man muss halt immer, es gibt immer Wege und Mittel, ne? Man muss halt immer nur gucken, was es da für Möglichkeiten gibt und das gerade mit dieser Demonstration. Das kann man sicherlich nicht mit jeder künstlerischen Arbeit machen oder mit jeder Installation im öffentlichen Raum, aber gerade diese Figuren als Demonstrationsmittel, wie so ein Plakat oder ähnlichem, das hat halt gut funktioniert. Also das ist auf keinen Widerstand gestoßen.
Ja, interessant. Jetzt frage ich mich natürlich, also du hast ja auch gesagt, dass es irgendwie auf gute Resonanz gestoßen ist, du da auch viele Menschen und wichtige Menschen kennengelernt hast. Und was würdest du sagen, welche Erfahrungen oder Beobachtungen du gemacht hast, wie mit der Installation umgegangen wurde, also jetzt von Außenstehenden oder vielleicht Leuten, die gerade da vorbeikommen, das zufällig sehen oder auch wie bei mir, dass ich das irgendwo im Internet schon gesehen habe und mich aktiv dahin begebe. Würdest du sagen, dass du da auch in den Städten Unterschiede bemerkt hast? Also wie damit halt erstens zum einen umgegangen wurde und zum anderen, ob sich da auch ganz andere Gespräche entwickelt hatten?
Ja, die Range ist natürlich riesig, ne? Also die Spannweite von den Reaktionen von den Leuten, das ging wirklich von Tränen in den Augen bis hin zu aggressivem Verhalten, wo jemand die Figuren umgestoßen hat. Das war, da war alles mit dabei, so, ne? Mit respektvollem Umgang, wo sich die Leute nicht getraut haben, da reinzugehen, wo man dann gesagt hat, nee, sie dürfen da ruhig durchlaufen, bis hin, dass die Leute dann selber hingegangen sind und haben die Figuren verstellt, weil ihnen da die Szenerien nicht schön genug waren. Gerade auch Kinder, wir haben ja auch Kinderfiguren dabei, die sich dann mal eben so eine Kinderfigur geschnappt haben und mit der dann spazieren gehen wollten. Also das war, also die, wie gesagt, die Reaktion, die Range riesig, das deckt wirklich alles ab. So, dass gerade auch mit dem Tränen in den Augen, also was mir immer in den Kopf kommt, ist ein Mann aus Syrien, der davor gestanden hat und dem echt wie ein Wasserfall die Tränen gelaufen sind, weil den Figuren ja auch Gliedmaßen amputiert sind. Ne? Und er hat dann halt das sofort das rot und dann die amputierten Gliedmaßen an den Kindern sofort mit den Bomben in Syrien in Verbindung gebracht. Oh. Ja. Das ist halt immer, du, ne, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern du siehst die Welt so, wie du bist. Ne? Das ist immer, das liegt immer im Auge des Betrachters. So, wenn du ein rotes Kunstwerk machst, kommt es auf den Betrachter an, was er mit der Farbe Rot in Verbindung bringt. Wenn du die ganze Zeit in einem Kriegsgebiet aufgewachsen bist, ist für dich Rot natürlich, hat eine ganz andere Bedeutung, als wenn du ein total romantischer Mensch bist, der mit Rot halt nur Liebe und Rosen und in Verbindung bringt. Ne? Also es ist immer, es kommt immer wirklich so ganz extra, oder es, klar, immer auf das Auge vom Betrachter an. So, ne? Und ja. Das hast du halt auch bei der Installation, auch die Gespräche, die sich da entwickelt haben. Also ich habe mich in diesem Jahr dann auch so viel über das Thema Corona mit Menschen unterhalten, also wirklich aus allen Richtungen, was die gedacht haben. Das extremste Beispiel ist einfach in Bochum war das. Da kam eine Frau zu mir und sagte, ja hier, dass endlich mal jemand was macht, dass die Maßnahmen der Regierung gerechtfertigt sind, finde ich richtig gut und habe mich mit ihr unterhalten und drehe mich weg. Und dann kommt eine andere Frau fast im selben Atemzug und sagt halt, ja, dass hier endlich mal jemand was macht, dass die Maßnahmen der Regierung total überzogen sind, finde ich richtig gut. So, also jeder hat dann auch in der Installation gesehen, was er sehen wollte. Ne? Und gerade auch durch die Gespräche, also ich bin ja am Anfang auch, jeder hat ja seine Meinung dazu, ne, zu dem Ganzen, sehr wahrscheinlich. Und wenn man sich mit so vielen Leuten dann unterhält, dann ist man auch immer mal geneigt irgendwie in die eine Richtung, ja okay, der hat ja recht und dann wieder hält man sich mit dem Nächsten in die andere Richtung, der hat natürlich auch gute Argumente, bis halt nach kürzester Zeit war ich mir, also für mich ganz klar, ich kann mir zu dem Thema Corona halt echt keine fundierte Meinung bilden. So, ne? Also ich bin weder Virologe noch Politiker ich habe schon vor Jahren aufgehört, Nachrichten zu schauen, weil mich das immer irgendwie mit einer ganz schlechten Stimmung hat da rausgehen lassen aus so einer Nachrichtensendung. War jemand total verunsichert, verängstigt und mich überhaupt nicht gut gefühlt. Dass ich einfach für mich gesagt habe, nee, also ich kann dazu, ich lebe in diesem Land, ich muss halt auch darauf vertrauen halt, ne, dass man hier nicht veräppelt wird, während man daneben steht. Also wird man sehr oft, aber ich hoffe mal in so großen Sachen halt dann nicht, dass man einfach vertrauen kann und ja, muss dann halt das Beste hoffen. Und was es halt wirklich ist, das wird man vielleicht irgendwann mal erfahren. Aber jetzt, wie alle dann irgendwie für sich ihre Wahrheit gefunden haben, nach dreimal im Internet schauen und irgendwelche Berichte lesen, finde ich halt doch sehr schwierig. Ne? Das war für mich so eine Essenz, die sich dann sehr schnell daraus gebildet hat, dass ich zumindest mir da nach dieser ganzen Fülle von Meinungen, die ich gehört habe, keine Meinung bilden kann.
Absolut, dem würde ich auch zustimmen. Aber ich finde es ja auch interessant, wie das so, dass es dann doch so verstanden wurde. Also, dass man sich jetzt doch damit jetzt auseinandersetzt, was so gerade ja, und irgendwie alle bestimmt, mittlerweile schon ein bisschen länger als doch erwartet, aber doch interessant, dass einige schon anscheinend wussten, womit jetzt gerade gearbeitet wird, mit welcher Thematik. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Also du hast bestimmt auch die eine oder andere Mal die Frage gehabt, okay, was stellt das jetzt dar?
Klar, klar.
Dann gibt es natürlich dann irgendwie viele, die dann irgendwie auch irgendwas reinlesen, vielleicht, was gar nicht da ist. Also,
das ist ja immer, wie gesagt, ne, du siehst da drin, was du sehen möchtest und was du sehen kannst. Ne? Wir sehen ja halt nur das, was wir an Erfahrungen in unserem bisherigen Leben gesammelt haben. Und das versuchen wir zu vergleichen. Wenn wir irgendwas sehen, versuchen wir das mit unserem Erfahrungsschatz zu vergleichen und irgendwas Ähnliches zu finden, damit wir es zuordnen können. So, ne? Und wie gesagt, wenn jemand da in einem Kriegsgebiet groß geworden ist, ist das was ganz anderes als jemand, der unter sehr behüteten Umständen groß geworden ist und das dann halt aus einer ganz anderen Warte sieht.
Genau. Ja, wow. Würdest du jetzt sagen, dass sich deine dargestellten Gedanken in diesem Jahr vielleicht geändert haben? Weil, ich meine, letztes Jahr hast du angefangen, diese Installation aufzustellen. Mittlerweile hat sich die pandemische Lage ja doch sehr verändert. Hast du inzwischen, also hat sich irgendwie inzwischen irgendwas geändert? Mhm. Oder würdest du sagen, nee, ist es jetzt eigentlich in dem Moment, zeitlos kann man nicht so sagen, aber dass man trotzdem sagen kann, okay, ich muss gar nichts verändern an dieser Installation und die ist nach wie vor passend, weil alles irgendwie trotzdem noch präsent ist.
Ja, nee, ich probiere ja auch viel, ne? Also es sind ja auch sehr viele neue Figuren dazugekommen, also sehr, die Installation ist mittlerweile nicht nur Mahnmal, sondern im Prinzip auch Hoffnungsträger. So, dass im Prinzip sind sehr ausgefallene Figuren dazugekommen, tanzende Figuren. Es ist eine dazugekommen, die heißt Hope. Die hat den Kopf so Richtung Himmel geneigt und die Hände nach hinten so weggestreckt, dass die Installation jetzt auch mehr, also sie hat sich dynamisch mitverändert. Wie auch jetzt im Moment ist sie im Prinzip, taucht sie nicht mehr als ein Ensemble irgendwo auf in der Innenstadt, sondern sie steht aufgeteilt in kleinen Grüppchen in verschiedenen Gastronomiebetrieben. So, das ist im Hallmackenreuter in Köln stehen jetzt, ich glaube, 7 Figuren, die da so eine Sitzgruppe bilden. Dann in der Zikade in Köln ist ein veganes Restaurant. Da ist so eine kleine Sitzgruppe. Dann in verschiedenen Galerien sind sie als Besucher mit dabei, partizipieren an anderen Ausstellungen. Jetzt kommende Woche gehen mehrere Figuren nach Berlin in 2 Ausstellungen, eine Comic-Ausstellung und von einer Bekannten die Ausstellung. Dass sich die Installation im Prinzip jetzt gerade so ein bisschen aufteilt, wobei sie nächstes Wochenende am Kurfürstlichen Gärtnerhaus, da bin ich von einem privaten Sammler eingeladen worden, also in und am Kurfürstlichen Gärtnerhaus wird sie nochmal in dieser 111er-Konstellation dann auftauchen. Aber das ist im Moment auch, also wie gesagt, es entwickelt sich alles sehr dynamisch. Einerseits brauche ich auch mal eine Pause nach dem Jahr. Andererseits habe ich halt auch das Gefühl, dass jetzt gerade, wenn die Lockerungen sind und die Leute mit den Impfungen, wenn das alles vorangeht, es ist Sommer, ich glaube, also jetzt für den Moment, es kann in einer Woche oder so ganz anders sein, möchte ich die Installation so jetzt nicht mehr zeigen, wie sie gezeigt wurde auf den öffentlichen Plätzen, weil ich einfach den Leuten, genau wie mir selber, einen Moment zum Durchatmen geben möchte. Hm. So, dass man einfach irgendwie jetzt, das nicht der richtige Zeitpunkt ist, meiner Meinung nach, über die Installation im öffentlichen Raum zu stolpern. So, wie gesagt, das kann in einer Woche oder so ganz anders sein. Ich habe da auch im Bekanntenkreis ganz andere Stimmen, die sagen, gerade jetzt, wo alle wieder Larifari anfangen, irgendwie hier sich zu nähern und Party zu machen, jetzt gerade jetzt müsstest du die Installation zeigen, damit die Leute halt sehen, dass sie nochmal drauf gestoßen sind, so hey, achtet drauf, was wir das Jahr über jetzt hier alle durchgemacht haben und seid bitte doch ein bisschen vorsichtig mit dem, was ihr tut. Es sind die Meinungen da halt auch verschieden. Und sie tauchen ja auf, aber wie gesagt, in kleineren, dezenteren Grüppchen. Wie gesagt, was in einem Monat ist oder so oder in 2 Wochen, kann ich ja nicht sagen. Viele sprechen, man hört es ja auch von allen Seiten irgendwie, ja, wir kriegen bestimmt einen dritten Lockdown und sonst irgendwas jetzt im Herbst und da wird es wieder passieren. Und man weiß es halt nicht. Und so dynamisch, wie sie sich in dem letzten Jahr entwickelt hat, die Installation, so bleibt sie halt auch. Kann sein, dass sie gar nicht mehr gezeigt wird, kann sein, dass sie noch mal öfter gezeigt wird, es ist alles möglich. Also was jetzt im Moment eine Figur, die Hope, die mit den Armen nach hinten und mit dem Gesicht so hoffnungsvoll in den Himmel gestreckt, da hoffe ich mal, dass ich mit der Kunstgießerei hier aus Köln, dass ich da noch zur Rande komme, dass wir die bis September, wo sie dann vielleicht auf der Art Cologne gezeigt wird, was halt auch noch nicht sicher ist, aber da würde ich dann gerne so eine von den Figuren in Bronze zeigen, Das ist auch so ein ganz neuer Ansatz, in welche Richtung sich das mit den Bronzefiguren entwickelt. Dass es vielleicht sogar, weiß ich nicht, in Zukunft irgendwo im öffentlichen Raum die 111 Figuren nicht mehr aus der Plastikvariante geben wird, sondern vielleicht, dass die irgendwo fest installiert in Bronze zu sehen sind oder so. Das, ich persönlich fände das sehr schön, muss man allerdings dann immer gucken, wo und wie und wer und finanziell ja sowieso.
Definitiv. Aber hättest du das erwartet, dass das so eingeschlagen hat?
Nee. Gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Also ich wusste, dass das schon irgendwie cool ist, dass das schon, das hat was, aber so in dem Maß irgendwie gar nicht. Nee, dass das so sich in die ganze Welt verbreitet hat, so schnell und ja, das war ja wirklich China bis Amerika. Ich habe jetzt gestern noch mit Amerika gezoomt, mit der UVA, University of Virginia, wo ich einen virtuellen Vortrag gehalten habe über die Installation, die ja mit der Botschaft dran sind und alles daran setzen, um mich jetzt im Herbst nach Amerika zu holen, damit nee, überhaupt nicht. Also hätte ich überhaupt nicht, nicht mal ein Müh davon hätte ich mir so vorgestellt, wie sich das entwickelt hat. So. Was mir auch oft Angst macht, also muss ich auch sagen. Also es gab auch in dem Jahr über oft Momente, wo ich morgens aufgewacht bin und echt so ein bisschen Schnappatmung gekriegt habe. Ich mir gedacht habe, so, wow, da ist was ins Laufen gekommen, ob du da mithalten kannst. allein diese Medienpräsenz, das ist nicht ohne. Ne? Also wenn dann teilweise, kann ich mich erinnern, in Städten, da stand dann schon morgens um 10 die Presse und die haben sich da schon, na, nicht gekloppt, aber da ging es schon heiß her und dann musstest du da vor die Kamera und da und dann warst du mittags im Prinzip schon durchgekaut. So, dann war der Tag im Prinzip schon gelaufen, so, wenn man das nicht gewöhnt ist. Und das war schon, wenn man das nicht kennt, ist ja, ne, unbekannte Wege, ist ja immer so ein bisschen was für den Menschen, irgendwas, wo man immer vorsichtig ist. Ne? Man mag ja ausgetrampelte Pfade oder der Kopf insofern. Aber auch erstaunlich, wie man dann halt doch funktioniert. Ne? Wie schnell man sich an alles Mögliche, an alle möglichen Situationen gewöhnen kann, sogar dann halt irgendwie mit der Presse umzugehen.
Genau. Ja, und vor allem nicht nur mit der Presse, sondern ich leite mal auf die nächste Installation über, und zwar nicht nur Presse, sondern auch Kritik. Das ist ja natürlich, also eine konstruktive Kritik ist ja auch immer gut. Wir sprechen jetzt erstmal von deiner zweiten Installation im öffentlichen Raum. Viel Resonanz, wie ich eben auch gesagt habe, viel auf Kritik gestoßen. Die heißt Broken. So, da waren es noch einige Schaufensterpuppen mehr. Ja. Also ich glaube, genau das Doppelte, also ja, 11, 222, genau. Ja, ja. Und vor allem, wenn man das jetzt so sagen darf, nur weibliche in Anführungszeichen, weil das ist ja, glaube ich, auch schon so einer der Kritikpunkte, die ich so entnommen habe, dass man jetzt so Puppen irgendeinem Geschlecht zuschreiben möchte. Auf jeden Fall, die Installation ist, oder zumindest soll ein Statement und Aufruf irgendwie sein, die Gewalt in Frauen zu beenden. Also, so würde ich es jetzt einfach mal kurz zusammenfassen. Jetzt ist natürlich der Hintergrund für mich total spannend. Was hat dich dazu bewegt, dich genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Und ja, ich weiß ja, wie du es quasi umgesetzt hast, aber vielleicht kannst du es auch trotzdem noch mal gerne beschreiben. Also, was hat dich dazu bewegt, dich damit auseinanderzusetzen? Wie hast du es umgesetzt und welches Material wurde dabei verwendet? Genau, das kannst du erstmal gerne erzählen.
Ja, also es fing alles an, dass ich eine E-Mail bekommen habe von der Gleichstellungsbeauftragten vom Rhein-Sieg-Kreis. Die haben angefragt, ob sie sich für den Aktionszeitraum von 2020 gegen Gewalt gegen Frauen die Figuren ausleihen dürften, also die rot-weißen Figuren ausleihen dürften, und wollten dann jeder dritten eine orangefarbene Weste anziehen, um zu symbolisieren, dass halt jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen ist, um halt diese Statistik zu symbolisieren. Aber das habe ich halt abgelehnt, weil die Installation halt ein anderes Thema hat. Also ich kann ja jetzt nicht irgendwie den Figuren ein Hütchen aufsetzen und einen Schnäuzer malen und dann ist das ein anderes Thema. Da ging es ja um Corona und nicht um Gewalt gegen Frauen. Habe dann aber der Gleichstellungsstelle angeboten, dass ich denen halt ein neues Konzept entwickeln kann, was dann auch angenommen wurde, und 3 Wochen später habe ich halt ein Konzept präsentiert. Also es wurden auch, also die Gleichstellungsstelle hat dann auch gesagt, ja, also es wäre schön, wenn es orange wäre, ne, weil das ja Orange Days da im Zusammenhang steht. Und sie hätten halt gerne diese Schaufensterfiguren, weil auch Gleichstellungsstelle in Köln auch mit Schaufensterfiguren gearbeitet hat. Und das fanden sie halt sehr, sehr gut, sehr aussagekräftig, gerade um diese Statistik halt zu symbolisieren. Ja, und irgendwer meinte dann aus meinem Team spaßeshalber, ja, dann müssen es aber jetzt auch 222 sein. Und dann haben wir erstmal alle gelacht und dachten dann irgendwie so, ja, klar, 111 war ja schon nicht genug irgendwie zum Rumreisen. Und dann, oh Gott, mit 222, dann sind es nicht mehr zwei Autos, dann sind es vier Autos. Aber irgendwie hat mich der Gedanke dann nicht mehr losgelassen, allein aus dieser Masse halt, ne, um dann halt auch diese Masse zu zeigen an Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Und ja, irgendwann habe ich dann aus dem Spaß ernst gemacht und habe im Team dann gesagt, so, nee, machen wir. Wir machen die 222. Ich habe dann so Skizzen entworfen von den Figuren und das, wie gesagt, mit der Gleichstellungsstelle vom Rhein-Sieg-Kreis abgesprochen. Das ist also das nennt sich der runde Tisch vom Rhein-Sieg-Kreis. Das sind, ich glaube, 10 Gleichstellungsstellen aus den verschiedenen Städten, die zum Rhein-Sieg-Kreis gehören. Ja, die fanden die Idee und die Skizzen gut und haben das abgesegnet. Und ja, dann ging es dann auch an die Produktion. Dann haben wir, ich glaube, das ging dann insgesamt mit, das Team war nachher auch irgendwie, ich glaube, über 20 Leute, die immer zu unterschiedlichen Zeiten und so mitgeholfen haben, die Figuren dann zu gestalten. Und ja, zum Schluss ist dann an der Hochschule bei mir, weil ich das auch teilweise dann, wir hatten Raumkunst zu dem Thema, zu dem Zeitpunkt an der Hochschule. Und ich habe dann halt auch Figuren oben gestaltet und habe dann halt mit Kommilitoninnen auch gesprochen darüber und bin halt, also von mir aus dann drauf gekommen, diese Schlagworte, also diese Verletzungen da drauf zu bringen. Aber von den Kommilitoninnen kam dann halt im Prinzip schon die Kritik, ja, warum denn nur diese Verletzungen da drauf? Bring doch auch irgendwas Positives rüber und bring doch so ein paar positive Wörter und Phrasen da drauf. Und dann haben wir dann zusammen überlegt, ja, welche Wörter, welche Sprüche man da im Prinzip auf die Figuren noch draufschreiben kann, um nicht nur zu zeigen, ja, hier zwangsprostituiert und sonst irgendwie, sondern auch wirklich so hoffnungsvolle Sprüche. Du bist nicht alleine, sprich drüber, du bist schön. Genau diese Sachen, dass wenn man Opfer oder Betroffener ist, dass genau diese Sachen, die einem halt verloren gehen, ne? Dass man dann halt sehr schnell die Schuld bei sich selber sucht. Und das sollten halt so oder sind dann halt so aufmunternde Phrasen, um einem so ein bisschen die Hand zu reichen, um zu zeigen, ja, hier sprich drüber, es ist ganz wichtig, oder wehr dich auch, lass das nicht mit dir machen, such dir Hilfe, sprich mit deiner besten Freundin drüber oder mit deinem besten Freund oder wie auch immer. Dass es auch nicht normal ist, viele reden sich das ja auch schön so irgendwie, ja, er hatte halt Stress oder wie auch immer irgendwie und es ist ja nicht so schlimm, es ist ja nichts passiert, es war ja nur ein Kratzer oder wie auch immer, ne, und das, genau, viele haben sich dann halt auch wirklich oder überwiegend dann auch da drin halt wiedergefunden, ne, also es kam dann wirklich, also also ich hatte so Gästebücher ausgelegt und ein Kommentar war dann wirklich irgendwie, also so bewegend, ich hätte mich gern dazugestellt, so, das war schon, wo ich mir dachte, wow, puh, das ist schon eine Aussage, so, ne, dass man sich dann halt zu diesen Figuren dazustellen möchte. Ja, der Aktionszeitraum, der ging halt vom 24.11. bis zum 10.12.2020. Und insgesamt sind wir an diesen 17 Tagen durch 16 Städte in Deutschland. Und also Potsdamer Platz Berlin, München Odeonsplatz, Köln Domplatte, Frauenmuseum in Bonn, auch wieder Münsterplatz in Bonn. Ein Heimspiel muss man ja auch immer machen. Ich wohne und arbeite in Wesseling und hier haben wir es dann auch auf dem Rathausplatz gezeigt. Wir waren in Frankfurt an der Hauptwache, in Dresden vor der Frauenkirche, in Duisburg waren wir am Landgericht, ist das glaube ich auch bei denen, oder Amtsgericht haben wir gestanden. Genau, und das war wirklich dann so wirklich Knall auf Fall, also immer 9 bis 18 Uhr auf den Plätzen gestanden, mit den Leuten vor Ort geredet, die Figuren eingepackt und in die nächste Stadt gefahren, was dann teilweise auch, also erstmal was gegessen, dann in die nächste Stadt gefahren, was dann auch teilweise bis 2, 3 Uhr nachts gedauert hat, dann da ins Hotel geschlafen, am nächsten Morgen raus, Figuren wieder aufgestellt, bis 18 Uhr auf dem Platz gestanden, mit den Leuten geredet, weitergefahren, also es war schon sehr straff getaktet, wo wir da unterwegs waren. Material ja, war komplett, Entschuldigung, wolltest
du? Nö, ich wollte also sagen, das noch im Winter, ja. Also das
da sagst du was, das war auch so ein Schlagwort, ja. Das, ja, es hatte ja auch nichts offen. Also man konnte sich ja auch nirgendwo reinsetzen, außer in die Autos und sich mal so mal zumindest aus dem Wind rausnehmen. So, man konnte ja auch nicht mal irgendwo einen Kaffee trinken gehen. Also sich Kaffee konnte man kaufen, klar, aber sich da mal irgendwo reinsetzen und aufwärmen oder so, das war ja nicht möglich. Das war schon, aber man, wie wir eben schon gesagt haben, man gewöhnt sich doch schnell an vieles. Und das war schon, also wir haben uns da schnell dran gewöhnt, da uns damit zu arrangieren mit der Situation, mit der Kälte und dem fehlenden Restaurantbetrieb, wo man sich dann mal mittags hinsetzen kann. Ja, Material wolltest du ja noch wissen. Also ich habe extra, das war auch einer der Kritikpunkte halt, ne, dass man sich gerade heutzutage mit dem Material Plastik halt beschäftigt. Da kamen dann auch Sachen, warum hast du nicht Stoff genommen oder irgendwas. Ja, irgendwas anderes. Und ich sage, ja, es muss halt wetterfest sein. Also die Sachen, die Figuren werden transportiert. Das muss abrieb- und stoßfest sein. Die stehen bei jeder Witterung. Und da bietet sich halt irgendwie, also da kann man halt wenig oder eigentlich gar nichts anderes nehmen. Ja, Plastik ist halt nun mal Fluch und Segen gleichzeitig in der heutigen Zeit. Also Plastik tut so viel Gutes, aber halt auch so viel Schlechtes, wenn man es halt falsch benutzt. Und also es ist ja, ich finde immer, also für Kunst und Kultur ist es nochmal was anderes, als unnötig Einkaufstüten zu verwenden, wenn es um die kulturelle Entwicklung geht der Menschheit und sowas, finde ich, da kann man ja dann auch auf solche Materialien zurückgreifen, gerade auch, wenn es halt um die Witterung und so geht. Ne? Also es ging halt einfach gar nicht anders, das jetzt mit Stoff einzuwickeln und so, das hätte man nicht machen können. Also das, ja, das meines Erachtens allein, wenn es dann drauf regnet und dann wiegen die dreimal so viel. Und also das war schon, das Medium war schon, also so auch gewählt, allein durch das Bild dieser Einengung, ne, dass man halt durch dieses Plastikband waren, die Figuren halt sehr eingeengt, dass einem, also den Figuren alleine oder dem Zuschauer halt auch die Luft weggeblieben ist, weil ja auch die Gesichter eingewickelt waren. Das hatte ja auch alles, das hat ja auch eine Sprache. Ne? Also wenn ich was ausdrücken möchte als Künstler, muss ich mir auch das entsprechende Medium suchen, um dann halt auch meine Message halt entsprechend rüberzubringen. Und genau, da ist halt bei mir die Wahl halt, auf Plastik gefallen.
Ja, das ist ja natürlich nachvollziehbar. Und ich meine, es ist ja jetzt auch quasi wiederverwendet worden, wenn man es sagen kann. Also du hast es ja nicht für einen Tag, für eine Stunde irgendwie oder so, sondern es ging ja schon an verschiedene Städte.
Die Kirche hat die Installation gebucht. Für den, also in Osnabrück wird sie stehen im Oktober. Da ist also von der Diakonie, die machen eine Ausstellung über Diskriminierung und Menschenhandel. Und die haben direkt nach dem Aktionszeitraum schon angefragt und auch schon Flyer gemacht und alles, dass die Installation in Osnabrück stehen haben möchten.
Wow, ja. Was ich zum Thema Kritik noch gelesen habe, ist, glaube ich, dass allein dein Thema soll ja eigentlich so auch, also ist ja natürlich super, wenn man auch für Sichtbarkeit steht und sich damit auseinandersetzt, weil das natürlich ein wichtiges Thema ist, was nicht oder für alle Beteiligten, Betroffenen, wie auch immer, nicht totgeschwiegen werden sollte. Mhm. Gibt allerdings, glaube ich, meine ich, habe ich gelesen, dass ein Kritikpunkt war, dass es jetzt nur um, ich glaube, nur um die eine Seite geht, also quasi nur um die Betroffenen und nicht um die Täter. Also da gab es irgendwie relativ viele Gegenseiten und dann im Zuge dessen habe ich irgendwie mitbekommen, dass es wohl die Idee gab, die Installation inhaltlich dann daraufhin auf dieser Kritik zu erweitern. Wurde das umgesetzt?
Ja, also die im Prinzip ist die Installation von einem Mann gemacht, um Männer anzuklagen. Deswegen ist ja auch das Medium der Figur gewählt, diese Spruchbänder. Im Prinzip geht es ja jetzt auch darum, natürlich die Opfer und Betroffenen anzusprechen. Aber es geht natürlich auch darum, dem Täter zu zeigen, was er angerichtet hat. Und das gerade in so einer Masse von Figuren. Also ich habe jeden Tag selber mit an der Installation gestanden, die Sachen beobachtet und fotografiert auch sehr, sehr viel. Und habe auch viele Reaktionen, gerade von Männern erfahren, die manchmal aggressiv reagiert haben, weil sie sich irgendwie ertappt gefühlt haben oder von Weitem gesehen haben, oh, was ist denn da irgendwie, Aufmerksamkeit, und sind halt näher gegangen, haben gesehen, was es ist, oh, haben sich auch irgendwie ertappt gefühlt und sind wieder abgehauen. So, dass sie sich mit dem Thema halt im Prinzip nicht so auseinandersetzen wollten oder sich halt dann wirklich so ertappt gefühlt haben in der Öffentlichkeit. Weil das ja doch alles meistens hinter verschlossener Tür passiert, ne? So, das, wo man sich dann sicher fühlt, und im öffentlichen Raum stehen sie auf einmal in der Öffentlichkeit und werden mit ihren Schandtaten konfrontiert. Also ich finde jetzt nicht, dass das halt nur auf die Opfer, auf die Opfer und Betroffenen gezielt produziert wurde, gemacht wurde, sondern halt gerade auch der Täter angeklagt wurde. So, das war auch meine Intention, wo man halt sagt, wenn ein Mann so eine Installation, wir waren ja vor allen Dingen auch noch 6 Männer, die mit der Installation rumgereist sind und die Installation gezeigt haben, das hat auch nochmal meines Erachtens nach eine ganz andere Message, als wenn eine Arbeit zu dem Thema von einer Frau oder von Frauen gemacht worden wäre, die dann rumfahren und die Installation zeigen, gerade zu dem Kritikpunkt, dass der Täter sich ja angesprochen fühlen soll, dann finde ich schon, dass es doch eigentlich ganz passend ist, wenn die Installation dann auch von einem Mann gemacht wurde.
Definitiv. Es ist ja auch immer ein Umgang mit dieser Installation. Also es ist ja nicht so, dass man draußen steht und irgendwie was betrachtet, sondern ja, man geht damit um, man geht in Interaktion, sag ich jetzt mal. Und deswegen ist für mich persönlich auch nicht so ganz nachvollziehbar, warum jetzt gesagt wurde, okay, das zeigt nur die eine Seite, gut, vielleicht, aber mit dem Umgang mit dieser Installation und das, was du auch gerade gesagt hast, wer hat das gemacht, finde ich doch sehr starkes Statement. Und aber gut, konstruktive Kritik ist immer erwünscht wahrscheinlich auch, ja, weil man sich daraufhin ja auch weiterentwickelt. Ich weiß jetzt nicht, du hast gesagt, 16 Standorte, klar, ein bisschen weniger als die erste Installation, war natürlich dann auch eher so ein logistisches Thema, würde ich mal jetzt sagen.
Nee, gar nicht. Also es ging ja nur es gab ja diesen Aktionszeitraum, ne? Dieser internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen, der erstreckt sich ja nur vom 24.11. bis zum 10.12. Ah. 10.12. ist dann genau Tag der Menschenrechte. Und die Installation war im Prinzip oder ist im Prinzip nur für diesen Zeitraum kreiert worden. So, es ging, ich wollte normalerweise, weil ich ja parallel noch mit der anderen Installation unterwegs war, hatte eigentlich kurzfristig überlegt, das erst nächstes Jahr zu machen, aber eine gute Freundin von mir sagte, also das Zeitfenster öffnet sich halt nie wieder. Diese Plätze, wo du jetzt die Installation zeigen möchtest, da stehen nächstes Jahr wieder die Weihnachtsmärkte. Da kommst du halt nie wieder hin. Entweder du machst das dieses Jahr oder du lässt es. So, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, stimmt, okay, man kommt nächstes Jahr um die Zeit sicherlich nicht an die Frauenkirche in Dresden, weil da ein riesiger Weihnachtsmarkt aufgebaut ist, genau wie in München und die ganzen in Köln am Dom sowieso. Und das musste einfach zu dem Zeitraum gemacht werden. Und das war dieser beschränkte Zeitraum. Also du hast auch, Vorfeld hatten wir ja gesprochen, also die Installation, die wurde jetzt nicht abgebrochen oder so. Also das wurde dann genau für den Zeitraum geplant und ist in dem Zeitraum auch durchgeführt.
Wow, mit sehr straffen Programm, genau.
Mit einem sehr straffen Programm, ja. Das war schon, hatten wir eben, das war schon kräftezehrend. Vor allen Dingen, wenn man dann noch von dieser Kritik dann überrannt wird und über im Prinzip seine Kapazitäten schon so verplant hatte, dass es halt so gerade funktioniert hat, ne? Dass man halt irgendwie in die nächste Stadt, kurz schlafen, in die nächste Stadt. Man hatte ja auch gar keine Zeit, sich damit so richtig inhaltlich auseinanderzusetzen. So, das glaube ich. Zumindest nicht, während wir da unterwegs waren. So, das war einfach dann halt zu viel für den Augenblick auch.
Ja, und auch die Gespräche, die man vor Ort hat, die ich denke, dass es dann auch eine Weile braucht, bis man die auch verarbeitet hat oder die auch eingeordnet hat, weil es ist ja dann, okay, heute das, und morgen ist was anderes und dann ist man ja irgendwie noch gar nicht so in der Ruhe, dass man die Zeit hat, jetzt irgendwie zu reflektieren, was ist da gerade passiert. Sehr spannende Sache. Aber das ist ja auch ein schönes, nachhaltiges, eine schöne Erfahrung, wichtige Erfahrung.
Ja, es wird auch gerade eine Dokumentation produziert, wo auch verschiedene Interviewpartner sprechen. Die Kritikerinnen wollten nicht sprechen, also ich habe auch die Gegenseite, die Kritikerin angesprochen, ob sie in der Dokumentation was sagen möchten, weil ich das doch schon sehr also authentisch haben wollte, so wie es wirklich gewesen ist, die ganze Zeit, dass man das wirklich authentisch dokumentiert. Aber da war dann halt auch zu dem Zeitpunkt niemand mehr bereit zu. Und wie man auch sieht, die Kanäle sind auch mittlerweile sehr stumm, dass im Prinzip die Sau durchs Dorf getrieben wurde und jetzt wird schon an nächster Stelle geguckt, wo man halt medienwirksam irgendwie was machen kann. Also ich habe mitbekommen, dass da jetzt schon so verschiedene andere Baustellen, wo gearbeitet wird, Schlagwort Luke Mockridge und so. Ja, das ist dann, ja, hier, da ist nichts mehr zu holen sozusagen.
Ja, schade eigentlich, weil das wäre ja vielleicht auch nochmal spannend gewesen, das abzurunden, ja. Aber vielleicht gibt es da ja auch die Möglichkeit, das zu erwähnen, weil es ist ja jetzt nicht unbekannt, dass es Kritikpunkte gibt und es wurden in den Medien die Kritikpunkte ja auch klar aufgeführt.
Ja.
Insofern.
Das ist auf jeden Fall also es ist Teil der Installation. Es ist ja jetzt im Endeffekt nicht mehr nur diese 222 Figuren sind jetzt nicht mehr die künstlerische Arbeit, sondern alles im Prinzip, was da außenrum entstanden ist, die ganzen Diskussionen, die ganzen kontroversen Diskussionen, die da entstanden sind. Also ich habe dann auch von der Pressestelle von meiner Hochschule dann erfahren, also so, die haben halt gesagt, dass sie schon lange keine künstlerische Arbeit mehr gesehen haben, die für so eine kontroverse Diskussion im Nachgang gesorgt hat, wie es halt Broken gemacht hat.
Ja, das ist natürlich echt.
Das soll Kunst, ne? Kunst soll bewegen, Kunst soll zum Nachdenken, zu Gesprächen anregen, egal in welche Richtung. Hat im Prinzip genau das, die Installation hat genau das erreicht, was dann auch von der Gleichstellungsstelle gefordert wurde. Im Prinzip, dass das Thema aus der Grauzone geholt wird und dass Gespräche angeregt werden.
Genau, also auch für Sichtbarkeit, für eine Interaktion mit dem Werk oder mit der Installation oder mit dem Thema vor allem. Sehr spannend. Ja, ich gucke jetzt hier gerade so ein bisschen auf die Zeit und ich denke, dass wir irgendwie schon sehr viel gesprochen haben und ich bin total dankbar darüber, weil ich fand es mega interessant. Also wie gesagt, weil ich das ja letztes Jahr, also zumindest die erste Installation, doch auch sehr verfolgt hatte und dann sogar auch mal was Kurzes zugeschrieben habe, eigentlich nur eine kleine Posterwähnung, aber da bin ich irgendwie dran geblieben und schön jetzt auch irgendwie so mal ein Jahr später mit dir zu sprechen.
Ja, schön, dass das geklappt hat.
Ja, freue ich mich auch. Und
deswegen, wir hatten ja einige Schwierigkeiten, einen Termin zu finden, dann musste ich da mal wieder absagen. Aber im Endeffekt haben wir es ja geschafft, ist doch super.
Wir haben es geschafft, ich mache da mir keinen Stress. Also insofern, Stress hatten wir jetzt genug, würde ich sagen.
Das stimmt
und deswegen,
allerdings. War ein sehr schönes Gespräch, ist wirklich wie im Flug vergangen, die Zeit.
Sehr schön. Das hat mich auch sehr gefreut. Also dann verabschiede ich mich jetzt hiermit.
Ja, ciao, ciao, tschüss. Come on.